Das hier ist eine echte, erfundene Geschichte. Das schreibt Marion Brasch, bevor sie ihren neuen Roman beginnt. Lieber woanders, so heißt das Buch. Und es handelt von zwei Menschen, die sich im Lauf der Geschichte zielsicher aufeinander zubewegen, ob sie wollen oder nicht. Aber das wissen die beiden natürlich nicht. Das weiß nur der Leser, weil die Autorin es dem Leser gleich zu Beginn ihres Buches verrät. Marion Brasch ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau
Brasch. Guten Tag.
Frau Brasch, ist das nun eine echte oder eine erfundene Geschichte, die Sie erzählen?
Naja, also es ist echt, sie könnte sich genauso zutragen. Also es ist jetzt kein Märchen. Es spielt ja der Zufall eine große Rolle und unser Leben wird ja auch geprägt durch Zufälle, glaube ich jedenfalls. Insofern ist das eine echte Geschichte, wie sie sich zutragen könnte, aber ich habe es mir natürlich ausgedacht, deswegen erfunden.
Was ist denn überhaupt eine echte Geschichte?
Ja, also wir sitzen jetzt hier, das ist eine echte Geschichte. Wir beide sitzen in Ihrem Studio und Sie stellen mir Fragen, das ist echt. Und wenn ich jetzt das benutzen würde als Grundlage für eine Fiktion, dann wäre es eine echte erfundene Geschichte.
Aber in unserem Kopf ist vielleicht ein ganz anderes Bild unserer Situation, wie wir hier jetzt sitzen. Das sind schon wieder zwei Geschichten.
Sie fangen ja gleich mit den großen philosophischen Fragen an. Das stimmt. Das stimmt. Also jeder projiziert natürlich irgendwas anderes in ein Erlebnis oder in eine Situation. Insofern unterscheiden sich vielleicht unsere Wahrnehmung oder unsere Geschichten dann auch. Aber objektiv gesehen sitzen wir hier in diesem Studio. Das kann man, glaube ich, so als gegeben voraussetzen. Und das ist echt.
Und ein Märchen ist nicht echt?
Nein, Märchen, da gibt es ja Zauberei und es gibt das Wasser des Lebens. Wobei es gibt in meiner Geschichte auch eine Substanz, die ein bisschen was Märchenhaftes hat. Insofern stimmt dann auch wieder die erfundene Geschichte. Märchen ist auch echt, weil es ja mal erzählt wurde. Aber was sich darin zuträgt, ist vielleicht dann doch eher Fantasie.
Also das erzählen Sie meinem Kind, dass ein Märchen nicht echt ist.
Das stimmt. Nein, ich will es Ihrem Kind nicht erzählen, weil da brechen ja Welten zusammen, wenn man sagt, das ist jetzt nicht wahr.
Jetzt kommen wir mal auf Ihren Roman genauer zu sprechen. Da geht es um Alex und Toni, einen Mann und eine Frau. Und es geht um die Autorin und um den Leser. Die beiden, Autorin und Leser, stehen über dem Geschehen. Sie wissen, dass Alex und Toni sich am Ende des Romans begegnen werden. Das sagte ich bereits, obwohl sie sich zu Beginn noch gar nicht bewusst kennen, die beiden. Was spielt dieses Wissen der Autorin und damit auch des Lesers für eine Rolle für das Buch?
Das ist, glaube ich, eine wichtige Rolle, weil ich nehme ja im Prinzip etwas vorweg und ich nehme den Leser an meine Seite und mache ihn gewissermaßen zu meinem Komplizen. Das heißt, der Leser und ich, wir sind dem Geschehen immer etwas voraus. Beziehungsweise ich natürlich dem Leser noch sehr viel stärker, weil ich weiß, wie es ausgeht. Das weiß der Leser nicht. Und er weiß auch nicht, was die beiden da miteinander zu schaffen haben.
Sie wissen alles. Bisschen wie der liebe Gott, oder?
Ja, also man ist ja als Autor dann gewissermaßen, spielt man ja auch Gott. Ne? Das ist ein bisschen anmaßend, aber ohne das wäre es ja auch schade und langweilig, oder? Also es muss ja Menschen geben, die sich sowas ausdenken und das macht ja auch Spaß.
Macht Spaß.
Ja.
Man hat aber auch eine besondere Verantwortung, dass man das Ganze, die Schöpfung in einem Buch, dass man die auch spannend hinkriegt, oder?
Das stimmt und es gelingt natürlich. Also das ist ja letztlich dann auch Geschmackssache, ob sich jemand jetzt mit diesem Buch anfreundet oder nicht. Das bleibt ja jedem überlassen. Und ich weiß zum Beispiel, dass diese Art und Weise, wie ich das erzähle, also dass dieser Erzähler da immer dazwischen kommt, dass das nicht jedermanns Sache ist. Also ich habe das schon gehört, dass manche Leute sagen, ja, was mischt sich denn dieser Erzähler da immer ein? Ich möchte ja wissen, wie es weitergeht. Und andere sagen, finden es gut, dass das so passiert.
Also ich finde es toll, weil es wieder eine ganz andere und eine neue Ebene eröffnet. Nun kommen wir mal auf die beiden zu sprechen. Also es geht um Alex und um Toni. Ein Mann und eine Frau. Können Sie uns kurz die beiden Romanhelden vielleicht vorstellen?
Ja, also Toni ist 25. Sie lebt sehr unabhängig in einem Wohnwagen in einem Dorf. Sie hat eine schwierige Familiengeschichte. Sie hat Probleme mit ihrem Vater, ihre Mutter. Also er hat die Familie irgendwann verlassen. Das hat sie ihm nie verziehen. Die Mutter ist schwierig. Zu ihr hat sie gar keinen Kontakt mehr. Also sie hat aber ihren Weg gefunden. Sie lebt sehr unabhängig in diesem Wohnwagen, jobbt in so einer Kneipe, in einer Dorfkneipe und will nach Neuseeland, wo ein Freund von ihr lebt, den will sie besuchen. Dafür braucht sie Geld. Sie ist außerdem zeichnerisch begabt und macht einen Weg in die Stadt, um einen Verlag zu besuchen, der ihr Buch, also ihre Geschichte veröffentlichen will. Das ist Toni. Alex wiederum ist ein Roadie, der arbeitet bei einer Band, tourt. Der ist so Mitte 40 und hat eine Frau und eine kleine Tochter. Und er hat eine andere Frau. Das heißt, er führt ein Doppelleben. Er hat in einem anderen Ort eine andere Beziehung, eine Geliebte jetzt schon seit 7 Jahren. Das weiß seine Frau nicht. Was die beiden dann auch noch verbindet, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ist, sie haben beide eine Schuld. Toni fühlt sich verantwortlich für etwas. Sie hat 7 Jahre zuvor einen tragischen Unfall gehabt, bei dem ihr kleiner Bruder ums Leben gekommen ist, und fühlt sich dafür verantwortlich. Alex wiederum trägt auch eine Schuld mit sich rum, auch schon sehr lange, und über die er nie gesprochen hat und für die auch nie eine Verantwortung übernommen hat.
Das sind aber zwei Arten von Schuld. Einmal ihre vermeintliche Schuld, denn Toni kann ja nichts dafür, dass ihr kleiner Bruder gestorben ist. Sie sagt nur, wäre ich doch nur 5 Minuten eher aus dem Haus gegangen mit ihm, dann wäre das alles nicht so passiert, wie es passiert ist. Das kennt man von Menschen, die sowas erlebt haben. Mhm. Das ist eine vermeintliche Schuld. Während Alex ja eine echte Schuld auf sich geladen hat. Das sind zwei verschiedene Arten von Schuld.
Ja, oder? Genau. Und mich hat es interessiert, wie diese beiden sehr unterschiedlichen Menschen mit diesen unterschiedlichen Arten von Schuld umgehen. Toni, die das wirklich so an sich zieht und sich selbst auch dafür bestraft. Nachdem das passiert ist, hat sie sich den Kopf kahl rasiert. Sie hat starke Narben auch davongetragen. Sie ist schwer verletzt worden, aber sie hat eben überlebt. Und sie bestraft sich quasi selbst, indem sie jeden Tag in den Spiegel schaut und sie diese Narben sieht. Und jeden Tag erinnert wird an diesen Unfall, für den sie sich die Schuld gibt. Und Alex wiederum tut alles dafür, das zu verdrängen. Er flüchtet sich zum Beispiel auch so in Theorien von Paralleluniversen, in denen dann gesagt wird, ja, in einem anderen Leben wäre mir das nicht widerfahren. Diese Theorie von Paralleluniversen wird ja ernsthaft diskutiert von der Wissenschaft, und er ist so ein Fan von Wahrscheinlichkeitstheorie und Quantenphysik und so. Das beschäftigt ihn dann. Und dahin flüchtet er sich dann auch.
Er flüchtet, er verdrängt. Ist das vielleicht auch typisch männlich und typisch weiblich? Die Männer, die eher verdrängen, so ein bisschen feige weglaufen, und die Frauen, die alles auf sich ziehen, die sich selbst kränken, sich selbst schuldig fühlen, obwohl sie nichts dafür können? Oder ist das jetzt in die Klischeekiste gegriffen?
Ja, also ich neige mal eher dazu zu sagen, es gibt solche Männer wie Frauen. Es gibt Frauen, die sich aus der Verantwortung stehlen, und es gibt Männer, die eine Verantwortung wahrnehmen. Also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, da so diese Rollenklischees zu bedienen. In dem Fall ist es so, also ist eben Alex der Mann, der vor seiner Verantwortung flieht, und Toni, die sich dafür bestraft und so. Aber es könnte genauso auch umgekehrt sein.
Könnte umgekehrt sein. Also es ist nicht der Mann, die Frau. Vielleicht aber doch so ein bisschen was männlich-weibliches. Etwas Männliches immer auf andere zu zeigen und eher weiblich sich selbst anzugucken. Kann man das sagen?
Ja, dann kann man von männlichen oder weiblichen Anteilen sprechen, ne? Also ich kenne auch Frauen, die also gnadenlos und rücksichtslos und eben genau das erfüllen, ja. Insofern, aber Sie haben schon recht, wahrscheinlich ist, wenn man jetzt so eine Statistik aufstellt, werden die Frauen stärker eher dieses "zieh das zu mir" in Anspruch nehmen als die Männer, ja.
In Ihrem Buch denkt Alex einmal, überhaupt die Katholiken, die haben es doch gut, können zur Beichte gehen und die Welt ist wieder in Ordnung. Und die, die nicht an Gott glauben, von wem bekommen die Ablass? Die sind am Arsch. Mhm. Meint er das ernst?
Ich glaube, er meint es ernst. Also er ist ja so ganz und gar nicht religiös. Er glaubt eher so an Paralleluniversen und sowas, aber ganz physikalisch determiniert quasi, wissenschaftlich. Insofern bedauert er es. Also sagt er, sicher, wenn ich an einen Gott glauben würde und katholisch wäre, könnte ich jetzt in die Kirche gehen und es wäre erledigt. Ne? Also Absolution über den Kopf streicheln und dann ist wieder gut. Ja? Und das bedauert er vielleicht.
So ein bisschen naive Theologie, naiver
ja, sicher.
Katholizismus.
Also so, ja, aber so sehen so ja Ungläubige auf den, auf okay, den Katholizismus. So einfach ist es nicht.
Dann das schon ist neidisch werden, wenn man das so sieht. Mhm. Das hat er auch mit Toni gemeinsam. Sie ist auch säkular aufgewachsen und erzogen worden. Also als Toni mit einem Kreuzkettchen, heißt es in ihrem Buch, von ihrer Oma zurückgekommen ist, hat ihre Mutter einen Aufstand gemacht. Was ihr einfalle, der Tochter ihren blöden Gott aufzuzwingen, war doch nur eine Kette. Toni war 10 und Gott war ihr eigentlich egal. Zitat Ende. Welche Rolle spielt es, dass Gott für Toni keine Rolle spielt?
Spielt eigentlich keine Rolle. Es ist einfach so. Da habe ich mich tatsächlich in meiner Geschichte ein bisschen bedient. Ich hatte eine Oma, die war katholisch, also jüdisch, dann konvertiert zum Katholizismus, und sie hat mich immer mit in die Kirche genommen. Und sie hat mir jetzt kein Kreuzkettchen geschenkt, aber mein Vater hat immer gesagt, nimm doch das Kind nicht mit in die Kirche. Was soll denn das? Ja? Also insofern habe ich mich da so ein bisschen in meiner Geschichte bedient. Aber eigentlich spielt es für die Geschichte jetzt keine Rolle.
Obwohl ihr Vater mal Priester werden wollte, muss man auch sagen.
Das stimmt. Das stimmt, der wollte mal Priester werden, ja.
Ich glaube nicht an gut oder schlecht. Wir machen Fehler, das ist alles. Auch das sagt Alex, gut und böse. Ja, das gibt es für ihn irgendwie nicht. Damit redet er sich natürlich auch heraus. Ja, stimmt das? Gibt es das überhaupt nicht, gut und böse?
Naja, es gibt sicher Menschen, die böse sind. Aber ich glaube, die sind in der Minderheit, Gott sei Dank. In jedem von uns, das glaube ich auch, steckt etwas Dunkles. Bei den meisten kommt das nicht wirklich zum Vorschein. Also wir werden nicht alle zu Mördern oder zu, was weiß ich, Verbrechern, weil das in uns angelegt ist. Aber es kann passieren. Also die Dunkelheit tragen wir, glaube ich, alle in uns. Und das ist auch, glaube ich, menschlich. Und insofern ist es auch gar nicht schlimm. Also das ist so. Und es ist natürlich besser, wenn das nicht rauskommt.
Böse Menschen sind eigentlich doch schlimm.
Das ist schlimm, natürlich. Es gibt Menschen, die keine Empathie haben. Das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch wirklich ein Defekt, denke ich. Ein psychischer Defekt, die nicht empathiefähig sind, die kalt sind, die Dinge tun, von denen man sagt, wie kann ein Mensch so etwas tun? Das gibt es mit Sicherheit. Die sind, Gott sei Dank, wie gesagt, in der Minderheit.
Zufall und Schicksal, neben der Schuld, spielt das eine große Rolle in Ihrem Roman. Ja, man hat den Eindruck, es geschieht alles aus Zufall. Ja, und dann kommen wir und suchen nach Zusammenhängen und erzählen uns Geschichten, warum das so und so nicht anders kommen musste, warum wir so und so geworden sind. Damit haben wir doch aus Zufall eine Fügung gemacht, die dann dem Zufall ein Schnippchen geschlagen hat, oder?
Ja, also das finde ich eben auch interessant. Ich finde ja auch die deutsche Sprache da so spannend, die so Zufall und Schicksal unterschiedlich konnotiert. Ja? Also Zufall hat immer so was Leichtes. Also ein Zufall, dass wir uns begegnet sind und ein glücklicher Zufall und was für ein Zufall. Und Schicksal hat immer so was Schweres. Ne? Ein Schicksalsschlag, das ist sein Schicksal und so. Da schwingt so die Fügung mit. Ja, und das hat mich auch interessiert. Es gibt diesen Moment, wo etwas geschieht, auch im Leben dieser beiden, wo aus Zufall Schicksal wird. Ne? Also wo tatsächlich von einer Sekunde ein Leben verändert wird auf dramatische Weise. Das ist dann Schicksal. Ja? Und das fand ich interessant. Also diese Zufälle, ich glaube an den Zufall und nicht an Fügung. Ich bin auch nicht religiös. Ja? Also ich denke auch nicht, dass etwas vorbestimmt ist. Und insofern suchen wir unseren Weg und der wird immer wieder gekreuzt durch Zufälle, glaube ich.
Aber unser Charakter spielt dann doch eine Rolle. Wenn ich mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs bin und ein Auto fährt mich um, dann ist das erstmal Zufall.
Ja.
Dann werde ich krank oder bin schwer verletzt. Aber dann spielt wiederum mein Charakter eine Rolle, wie ich damit umgehe, oder?
Ja, natürlich, klar, natürlich. Also wie man dann mit seinem Schicksal, ob man sich fügt oder etwas dagegen tut. Ja, ich meine, gegen Krankheit oder Unfall, Verletzung kann man jetzt nichts tun. Aber man kann sich dem ergeben, kann leiden oder man kann sagen, okay, irgendwann ist es wieder vorbei. Und ich denke mal jetzt an die Zukunft, klar.
Und die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, sind die immer selbstgemacht, beliebig, neu erzählbar? Die Erinnerungen sind immer anders, das merkt man in Familien, jeder erzählt oder in Beziehungen, jeder erzählt die Geschichte der Beziehung immer wieder anders. Das ist aber dann auch immer frustrierend, wenn wir das immer so selbst zusammenbasteln können, oder?
Ja, das stimmt. Aber so, ich glaube, das liegt ja auch in unserer Natur, oder? Dass wir uns eine Version einer Geschichte in den Kopf pflanzen und dass sich das vielleicht ganz anders darstellt als bei anderen Menschen, die die gleiche Geschichte möglicherweise erlebt haben.
Aber die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen mittels unserer Erinnerungen, die beeinflussen ja vielleicht auch unsere Entscheidungen. Also wie kann das sein? Treffen Menschen, die dieselben Erinnerungen haben, auch immer die gleichen Entscheidungen? Das fragt sich Alex ja auch.
Ja.
Tun sie nicht, oder?
Wahrscheinlich nicht. Also weil wir ja auch so grundverschieden sind und die unterschiedlichsten Konsequenzen aus unserem Handeln oder aus bestimmten Momenten ziehen, die uns widerfahren.
Aber sind wir unberechenbare Wesen, wir Menschen?
Ja, sind wir.
Schwierig.
Das ist schwierig, aber es ist, glaube ich, auch interessant, oder? Es wäre ja auch langweilig, wenn wir alle berechenbar wären.
Und alles in der Welt endet durch Zufall und Ermüdung. Schuld gibt es in der Form nicht. Es gibt nur den Zufall, der uns Fehler machen lässt. Ja, was fasziniert Sie denn an diesem Zufall? Der ist doch gar nicht kontrollierbar. Zufall, Schluss, aus. Punkt. Mehr gibt es doch gar nicht dann, oder?
Ja, also davon bin ich überzeugt. Die Frage ist immer nur, was man daraus macht. Ne? Also wie geht man damit um? Also mit schweren Dingen, die uns widerfahren oder auch mit scheinbar banalen Dingen, ja, die unseren Weg dann trotzdem irgendwie beeinflussen.
Aber dann gibt es auch magische Momente im Leben. In Ihrem Buch ist zum Beispiel von dem heilenden Blauharz die Rede. Ja, was hat es denn mit diesem magischen Blauharz auf sich? Das ist eine Geschichte, ja, die so ein bisschen herausstrahlt aus dem Roman.
Dazu muss man sagen, also dieser Roman, Lieber woanders, ist quasi, also bei Serien sagt man ein Spin-off. Also es gab ein anderes Buch, Das hieß Wunderlich fährt nach Norden. Da war Toni eine wichtige Nebenfigur. Die Hauptfigur war Wunderlich und gemeinsam mit Wunderlich hat sie dieses Blauharz gefunden. Dieses Blauharz hat etwas mit dem Wasser des Lebens gemein. Also es hat eine Wirkung. Man streicht es auf Wunden, äußerliche Wunden, und die Wunden verschwinden, die Narben verschwinden. Das ist eine sehr heilende Wirkung, aber es gibt auch eine andere Seite dieses Blauharzes. Das ist nämlich die Ursache dieser Verletzung vergessen macht. Also in dem Moment, wo diese Wunde oder die Narbe verschwindet, können wir uns auch nicht mehr erinnern, wie wir uns diese Verletzung zugezogen haben. Das ist bei äußerlichen Verletzungen nicht weiter tragisch, weil auf das könnte man möglicherweise auch verzichten. Es gibt aber dann eben auch den sehr viel schwereren Tatbestand, wenn man das einnimmt. Das heißt, man möchte innere Verletzungen, man möchte Demütigungen, Beleidigungen löschen. Das macht das Blauharz auch. Aber es löscht dann eben auch die Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Und das heißt, wir sind ja eine Summe unserer Erfahrungen. Auch die Verletzungen gehören eben auch dazu. Und wenn wir die vergessen, dann vergessen wir auch unser Menschsein. Und sind wir dann ja nicht mehr die Menschen, die wir eigentlich wären, ja, mit diesen Erfahrungen.
Und wir können nicht mehr aus unseren Erfahrungen lernen. Aber wir gehen ja davon aus, dass wir aus unseren Erfahrungen lernen und
klüger werden. Das denke ich auch.
Oder?
Also Toni zum Beispiel, die wird auch vor die Situation in dieser anderen Geschichte gestellt, dieses Blauharz anzuwenden, um doch diesen Unfall zu vergessen. Und sie sagt, sie nimmt es nicht. Also sie nimmt es nicht, weil sie nicht vergessen will, weil das dazugehört, auch um sich zu bestrafen oder diese vermeintliche Schuld eben zu tragen. Aber sie sagt, nein, ich bin doch eine Summe meiner Erfahrungen und ich werde auch diese schmerzhaften und schlimmen Dinge nicht löschen.
Und dem Bruder holt das Blauharz natürlich nicht zurück.
Natürlich nicht.
Also insofern heilt es nicht alles.
Nein.
Menschen, die gehen, sind gegangen dann auch weiter.
Genau, und möglicherweise, man weiß es nicht, wenn sie es wirklich einnehmen würde, würde sie vielleicht auch sogar ihren kleinen Bruder vergessen.
Dieses Blauharz, wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ja schon toll, sowas.
Ja, das habe ich erfunden. Das habe ich. Wenn man das googelt, glaube ich, kommt man immer nur auf meins. Also ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass ich durch den Wald gelaufen bin und darüber nachgedacht habe, wie die Geschichte, also Wunderlich fährt nach Norden, weitergehen soll. Irgendwie stagnierte das und ich sage, irgendetwas muss passieren, irgendetwas unglaublich Schönes oder Besonderes. Da kam mir dieser Gedanke, so eine Substanz zu erfinden und das habe ich dann Blauharz genannt. So ein leuchtendes Harz, was in Neumondnächten nur aus bestimmten Bäumen austritt.
Ich glaube, Sie haben in Ihrem Schreibtisch eine versteckte Schublade, da ist das drin.
Ja, ich habe tatsächlich es gibt ja so eine Steine, die man kaufen kann. Ich habe so einen Stein mir extra gekauft, damit ich das Blauharz bei mir habe. Das kann ich aber nicht einschmelzen, leider.
Das sind so märchenhafte Elemente in Ihrem Roman, das Blauharz. Dann gibt es eine Geschichte von der Zunge, die sich weigert, dem Mund Ruhe zu geben, weil der Mann, dem die Zunge gehört, beschlossen hat, mit dem Sprechen aufzuhören. So ein märchenhafter Penner tritt am Ende der Geschichte auch noch auf die Bühne. Das ist nicht echt, oder?
Naja, das ist dann dem Leser zu überlassen, ob er das glaubt oder nicht. Ne? Es passieren ja manchmal auch in unserem Leben Dinge, wo man sagt, das geht doch jetzt nicht mit rechten Dingen zu. Ne? Es gibt eine Geschichte von einem Zauberwürfel, der, wenn man den in die richtige Ordnung bringt, macht, dass man alle Sprachen versteht. Und ich habe wirklich so ein Erlebnis gehabt. In Italien war ich irgendwie und dann ging so ein Berg hoch und da lief so ein Junge neben mir und der hatte so einen Zauberwürfel. Und schwieg die ganze Zeit, spielte immer mit dem Zauberwürfel. Und dann irgendwann sprach er mich an und sagte irgendwas. Und dann, ich kann kein Italienisch oder nur ein ganz bisschen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich verstehe kein Italienisch. Sagte, okay, ciao. Und da kam mir die Idee mit diesem Zauberwürfel, dass wenn dem diese magische Wirkung zusprechen könnte, hätten wir uns unterhalten können, der Junge und ich.
Das ist das, was magisch ist, was einem im Leben auch immer wieder begegnet. Was fasziniert Sie denn so an Märchen?
Ja, ich habe als Kind unglaublich gern Märchen gelesen. Als ich dann erwachsener wurde, habe ich andere Geschichten gelesen, die aber auch etwas Märchenhaftes haben. Das nennt man dann magischer Realismus. Also vor dem Hintergrund einer realen Szenerie passieren Dinge, die nicht mit rechten Dingen zugehen. Also die Lateinamerikaner haben das quasi so für sich. Ja? Marquez zum Beispiel, 100 Jahre Einsamkeit, das ist so eine Geschichte. Und das habe ich immer geliebt, solche Dinge. Also so leicht märchenhaft, leicht vertrackte Bulgakov zum Beispiel, Geschichten, die so ein bisschen aus der Realität wegschieben, ja, und noch eine andere Dimension aufmachen, ohne Fantasy oder Mystery oder sowas zu sein, sondern einfach nur ein bisschen verschobene Wirklichkeit.
Naja, vielleicht sind die ja sogar viel echter als das, was wir in Wirklichkeit erleben.
Ja, vielleicht. Und man weiß ja nicht, was
zwischen Himmel und Erde. Schauen Sie mal, was Sie in der Nacht so alles träumen oder was ich träume.
Ja.
Mein lieber Herr Gesangsvergein. Ja. Wenn das nicht echt sein soll, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Genau.
Am Ende wird das Bekenntnis von Alex von einem Windstoß hinaus auf den Fluss getragen. Es spielt keine Rolle mehr. Einfach so weggeweht?
Ja, das ist wieder der Zufall, ne? Also was macht er damit? Beziehungsweise wie endet die Geschichte? Das darf man ja nicht verraten, aber das ist so. Manchmal endet eine Geschichte durch Zufall oder Ermüdung. Und in dem Fall war es der Zufall, bevor die Ermüdung hoffentlich beim Lesen eingetreten ist.
Ja, aber was bleibt dann? Ich meine, das kann natürlich auch, wenn man so sehr an den Zufall glaubt, etwas Trostloses haben, weil am Ende nie einer wiederkommt. Auch das ist ein Satz aus Ihrem Buch. Ja, wie können wir denn Verluste verwinden? Was kann uns trösten? Das Leben ist ein einziges Abschiednehmen.
Ja, aber es gibt ja auch dann, nach einem Abschied kommt wieder irgendetwas, dem man guten Tag sagen kann, denke ich. Ja, also ich glaube so an diese Wellenbewegung, ja, das Licht am Ende des Tunnels und so. Und wenn die Nacht am tiefsten ist, der Tag am nächsten und so. Daran glaube ich.
Oder mit dem Abschied, mit dem Verlust beginnt man immer mit dem Erzählen.
Oder so, genau, ja.
Kennt man doch von Beerdigungen, nicht? Am Leichenschmaus, wenn man nochmal anfängt zu erzählen, wie und was der Verstorbene alles getan und gemacht hat. Mhm. Und wenn man damit beginnt, ja, dann hat vielleicht auch schon die erste Phase des Tröstens und des Trostes begonnen.
Ja, das ist doch gut, oder? Dass wir uns darüber so unterhalten können dann auch.
Vielleicht noch eine Frage am Ende. Gibt es in Ihren Büchern eigentlich auch Geschichten von geglückten Liebesbeziehungen? Die Liebe, die geht immer irgendwie wieder weg. Alex geht fremd, Toni ist Single. Irgendwie läuft da immer vieles schief. Sind geglückte Liebesbeziehungen nur langweilig oder gibt es die gar nicht?
Doch, die gibt es bestimmt. Also ich kenne Menschen, die glückliche Liebesbeziehungen führen und ich kenne eben welche, bei denen das nicht so gut hinhaut. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber tatsächlich, vielleicht ist es auch interessanter zu erzählen, als sie lebten bis ans Ende ihrer Tage und waren glücklich und zufrieden, ne? So, also wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und so. Da wird dann immer Schluss gemacht bei den Märchen, ne? Und dass es dann vielleicht 2 Jahre später schwierig wird und das wird dann nicht mehr erzählt und das war jetzt kein Vorsatz, dass die nicht glücklich sind in ihren Beziehungen. Beziehungsweise Alex ist ja nicht unglücklich. Er hat eben nur zwei, führt ein Doppelleben. Er ist damit nicht unzufrieden, und aber so ganz optimal ist es sicher nicht.
So richtig toll ist das nicht,
Nein.
ein Doppelleben.
Nee, also, nee. Das ist es
die,
sicher nicht.
Für die Ehefrau auch nee. Nicht so richtig nee, nee. Toll.
Die weiß ja. es ja nicht, ne?
Also, ja. Ja, aber wir, die Autorin und der
wir
Leser,
wissen das, wissen, ja, genau.
wissen das. Vielen Dank, Marion Brasch. Lieber woanders, so heißt Ihr neuer Roman, über Schuld und Schicksal, über den Zufall und über das verlorene Glück. Wenn Sie diesen Roman gelesen haben, dann können Sie gar nicht anders, als noch lange über die Geschicke des Lebens nachzudenken, darüber, wie wir geworden sind, was wir sind. Ein weites, spannendes Feld natürlich. Lieber woanders. Das Buch von Marion Brasch ist im Verlag S. Fischer erschienen. Es hat 153 Seiten, kostet 20 €. Vielen Dank.
Danke auch.